Ich begrüße Sie, liebe Hörer, zu unserer diesjährigen Ausgabe des Neujahresgespräches mit dem Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben. Natürlich begrüße ich unseren Studiogast ebenso. Herzlich willkommen, Herr Michelmann.
Ganz meinerseits. Schön, dass ich Ihr Gast sein darf.
Herr Michelmann, lassen Sie uns heute einen Blick zurückwerfen in das Jahr 2017 und auch nach vorne in das neue Jahr. Die Entwicklung der Stadt berührt ja viele Bereiche von Wirtschaft über Finanzen bis zur Kultur in der Stadt. Damit würde ich auch gern beginnen wollen. Wenn wir also zurückblicken auf das Jahr 2017, was waren dann die Höhepunkte im kulturellen Leben der Stadt Aschersleben?
Naja, wir haben uns ja nach der Gartenschau 2010 bewusst entschieden, die Kultur und den Tourismus in Aschersleben zusammenzufassen zur Aschersleber Kulturanstalt öffentlichen Rechts. Und das ist jetzt auch am Programm oder an dem, was kulturell in der Stadt Aschersleben stattfindet, ablesbar. Und da gibt es ja inzwischen sowas Ähnliches wie so ein Kulturkalender. Also klassischerweise natürlich im Besteren Haus findet das Neujahrskonzert statt. Mancher sagt, das ist jedes Jahr. Ja, es ist jedes Jahr, aber es ist auch jedes Jahr ausgebucht. In diesem Jahr kann ich also wieder herzlich dazu einladen. Und dann, bevor die Freiluftsaison losgeht, hat ja der Karneval sozusagen seine Hochzeit. Im Jahr 2018 die 50. Session des ACC Union. Sicherlich von den Karnevalisten auch mit der entsprechenden Liebe und Verrücktheit vorbereitet. Mit dem berühmten Umzug dann am Rosensonntag bin ich auch gespannt, wie das in diesem Jahr aussehen wird. Und dann wird die Saison im Freien ja inzwischen auch traditionell eröffnet von der Kaufmannsgilde mit dem Gildefest. Immer an dem Wochenende nach Himmelfahrt, also inzwischen auch schon fest im Kalender eingeplant. Danach gibt's ja inzwischen tatsächlich klassischerweise die Fête de la Musique, eine Veranstaltung, die uns relativ wenig kostet, die auf der einen Seite eine Verbindung zur französischen Kultur darstellt, und auf der anderen Seite auch so eine ganz andere Form von Straßenkultur oder Kultur auf unseren Märkten und Plätzen bietet, die von den Aschersilbern auch sehr gern angenommen wird. Auch schon eine kleine Tradition inzwischen. Und es gibt kaum einen besseren Platz als unseren Stadtpark für die Lebensartmesse, die ja immer Ende Juni, Anfang Juli stattfindet und wird von den Veranstaltern jedes Mal ausdrücklich gelobt und wird ja auch ungefähr von 5.000 Besuchern pro Tag so ungefähr genutzt, also auch eine tolle Geschichte. Am 4. Juli-Wochenende, also in diesem Jahr am 20. bis 22. Juli, ist dann das Mega Woodstock, also eines der verrücktesten Handballturniere in Deutschland, mit einem Bundesligaspiel, mit 20 Amateurmannschaften, die dann als All-Star-Teams gegen die Profis oder gegen die Stars antreten. Und einen Monat später ist dann das größte Reitturnier oder das größte, sozusagen zumindest das Rasenreitturnier in gesamt Mitteldeutschland, das Ascania Pferde Festival, das Harald Sporreiter und seine Leute organisieren. Dazwischen gibt es noch Anfang August die Nacht der Sinne, ebenfalls im Stadtpark, die sich auch schon so fest in den Kulturkalender eingebrannt hat. Und dann Anfang November das inzwischen 28. Bundeskabarettfestival, das wir ja seinerzeit den Bernburgern abgeluchst haben und das inzwischen in Aschersleben stattfindet, worauf wir sehr stolz sind und was die Aschersleber und auch die Gäste sehr freut. Wir merken das daran, dass die Veranstaltungen alle nahezu ausverkauft sind und dass gleichzeitig an dem Wochenende auch alle Hotels ausgebucht sind. Also so eine gelungene Mischung von Kunst, Kultur, Sport, die auch gleichzeitig den Tourismus in Aschersleben ankurbelt. Das ist sozusagen unser Kulturprogramm in Aschersleben in groben Zügen gefasst.
Herr Michelmann, wie würden Sie den Zustand der Kultur in Aschersleben einschätzen? Oder anders gefragt, wie geht es den Kultureinrichtungen in der Stadt?
Na, die werden von sich aus sagen, ihnen könnte es immer besser gehen. In Wirklichkeit ist es ja so, dass die Stadt Aschersleben über die Kultur, also in die Kulturanstalt, rund 2 Millionen Euro reingibt pro Jahr. Und wir hatten ja seinerzeit im Zuge der Haushaltskonsolidierung entschieden, diesen Betrag pro Jahr um 2% abzuschmelzen, um der Kulturanstalt die Chance zu geben, das entsprechend zu managen und nicht so einen radikalen Schnitt zu machen, wie das ja teilweise andernorts passiert ist. Und haben gesehen, dass sie das im Großen und Ganzen noch ganz gut hinbekommen. Das Einzige, was wir damals nicht so beachtet hatten, dass ja die Personalkosten doch ein ziemlich kräftiger Teil der Kosten für die Kultur sind und dass die Tarifsteigerungen aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Lage kräftiger ausgefallen sind, als wir das seinerzeit ahnten. Und von daher haben wir uns jetzt entschieden, als Stadt die Tarifsteigerung dabei als Stadt auszugleichen und nicht der Kulturanstalt zu überlassen. Und das andere muss dann eben die Kulturanstalt managen. Und ich kann sagen, wir haben ja von den Einrichtungen, die wir 2010 in die Kulturanstalt oder 2011 in die Kulturanstalt übertragen haben, nicht eine schließen müssen. Deswegen haben wir ja auch diesen Green Flag Award bekommen. Befinden sich die Gartenschauflächen nach wie vor in einem ausgezeichneten Zustand, nämlich exakt in dem, den wir Mitte 2010 festgelegt haben. Den gibt es also auch 2017 und auch 2018 noch. Wir haben mit dem Besternhaus ein Kulturhaus, das sich viele Städte unserer Größenordnung wünschten. Wir haben mit der alten Hobelei eine Angebotslücke geschlossen, insbesondere für die jungen Leute, also im Bereich der Diskotheken, weil nach unserer Meinung der Markt hier einfach nicht mehr funktioniert. Und die Alternative für die jungen Leute wäre also 30 oder 40 Kilometer zur nächsten Diskothek zu fahren. So haben sie die Möglichkeit, hier in Aschersleben tanzen zu gehen. Und nicht nur die jungen Leute, sondern auch diejenigen, die schon ein paar Jahre älter sind. Funktioniert also inzwischen auch ganz gut. Ich glaube mit 25 oder 30 Veranstaltungen pro Jahr. Und so könnte ich jetzt jede einzelne Einrichtung durchgehen, wie zum Beispiel den Zoo, der ja nach wie vor auch von außen viel stärker wahrgenommen wird als von uns selbst, weil für uns sind ja im Grunde genommen die kulturellen Einrichtungen, die wir in der Stadt haben und die Veranstaltungen, die wir haben, inzwischen schon so selbstverständlich geworden. Hin und wieder werden wir auf das Angebot eher aufmerksam gemacht von denen, die die Stadt besuchen oder mal zu dieser oder jener speziellen Veranstaltung kommen. Das ist vielleicht manchmal auch, oder das ist so ein kleiner Appell auch an die Aschersleber, ruhig selbstbewusst genug zu sein und stolz zu sein auf das, was wir uns hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geschaffen haben und was wir auch erhalten wollen.
Gut, lassen Sie uns jetzt zum nächsten Themenkreis überwechseln. Es geht mir jetzt um den sperrigen Begriff der Infrastruktur. Dazu zählen typischerweise die Baustellen in der Stadt, also alles, was man als Bürger in Aschersleben wirklich sieht. Und hier tritt oft eine erstaunliche Vergessenheit zutage, denn die Baustellen des Jahres sind tatsächlich schnell vergessen und die neuen Straßen dann ebenso schnell selbstverständlich. Hier also die Frage, was ist im Jahr 2017 in Aschersleben und den Ortsteilen entwickelt worden?
Ja, wir haben ja Aschersleben so ungefähr seit der Jahrtausendwende um drei Themenbereiche im Wesentlichen entwickelt. Die Wirtschaft, die Bildung und den Stadtumbau. Und haben, um am Ende des Jahres anzufangen, da auch großes Lob bekommen von unserem langjährigen Bauminister Dr. Karl-Heinz Dehre und auch von dem Architekten Arno Lederer vom Büro Lederer, Hagnestochter und Uhe, die seinerzeit den ersten Preis gewonnen haben für die Umgestaltung der Optima zum besseren Park. Die ja überhaupt die städtebauliche Entwicklung in Aschersleben gelobt haben, die insbesondere, wenn ich jetzt an Professor Lederer denke, auch darauf hingewiesen haben, welche städtebauliche Substanz in der Stadt überhaupt drinsteckt. Also Stichwort Hans Heckner, dem wir ja nach wie vor sehr dankbar sind für alles das, was er ja zu seiner Zeit in Aschersleben verantwortet hat und auf dem wir ja zum großen Teil aufbauen können. Das ist sozusagen das Grobe. Und dann ist es ja so, dass wir tatsächlich sozusagen dann auch ganz konkret an bestimmten Dingen arbeiten. Und da bin ich persönlich stolz darauf, dass wir nach 14 Jahren mit der Eröffnung der Mensa jetzt diese Umwandlung der Industriebrache Optima in das Bildungszentrum Besseren Park abgeschlossen haben. Für die Aschersleber war das äußerlich sicherlich schon vorher fertig, aber für uns ist es jetzt mit der Eröffnung der Mensa endgültig abgeschlossen. Und wenn man mal überlegt, dass da, wo einstmals 800 Menschen gearbeitet haben in der Optima, was dann zur Brache verkommen ist, wo noch ganz in 17 Menschen waren, inzwischen wir wieder drei Schulen haben, die Grafikstiftung Neo Rauch, ein Weiterbildungszentrum für ein Unternehmen, die selbst Teile der Fachhochschule der Polizei inzwischen dort untergebracht haben und jetzt also wieder rund 800 Menschen auf diesem Standort aktiv sind. Abgesehen von der städtebaulichen Gestaltung ist uns da, glaube ich, was ganz Besonderes gelungen. Und ich danke also von dieser Stelle an allen, die da selbst intensiv dran gearbeitet haben, weil es waren ja auch 14 Jahre des Lebens. Und danke natürlich auch dem Stadtrat für das Vertrauen, das er in uns da hineingesteckt hat bei diesem Projekt. und denen, die an verschiedenen Stellen dafür gesorgt haben, dass es so entstehen konnte, wie das Büro Lederer, wie das Bauministerium, das uns in allen, insbesondere in kritischen Situationen dort unterstützt haben und dann natürlich bei allen bauausführenden Firmen, die letzten Endes ja dafür gesorgt haben, dass dieser Westernpark diese Gestalt hat. Und ich hoffe allen, die jetzt dort, egal ob als Schulen oder als Betreiber dieser Mensa dort drin sind, dass sie also auch langfristig den Erfolg in diesen oder auf diesem Areal genießen können und sich dort wohlfühlen. Dann haben wir neben dem Thema Bildung, wie gesagt, die Wirtschaft. Da hatten wir, das hat ja einige erstaunt, warum wir, obwohl wir die Gartenschau 2010 hatten und uns vorgenommen haben, dann sozusagen die Kredite zurückzufahren, trotzdem noch einiges aufnehmen mussten. Das hing damit zusammen, dass wir unbedingt die vierte Erweiterung im Gewerbegebiet Güstner Straße fertigstellen wollten. Das ist inzwischen auch alles passiert. Wir merken nur, dass es viel schwerer ist, als noch in den 90er Jahren Firmen anzusiedeln. Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass es natürlich sehr viel Konkurrenz gibt auf diesem Markt und auf der anderen Seite ist die Förderung erheblich runtergefahren worden, weil wir natürlich jetzt bei weitem nicht mehr so im Blickpunkt stehen, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und für diejenigen, die das jetzt nur als reine Ausrede betrachten, mal ein paar Entwicklungszahlen. Wir hatten seinerzeit offiziell 25, real 42% Arbeitslosigkeit und liegen heute bei einer Arbeitslosigkeit von um die 10%. Also da ist auch einiges passiert und von daher müssen wir natürlich auch akzeptieren, dass es jetzt andere Gebiete in Europa gibt, die einer größeren Förderung bedürfen. Und von daher müssen wir auch etwas mehr Geduld haben, was sozusagen die Ansiedlung anbelangt und werden nicht ganz so dieses Tempo hinbekommen, wie wir das in den 90er Jahren hatten. Sind natürlich trotzdem voll dabei und um was Praktisches zu sagen, ich hoffe, dass wir in diesem Jahr den Spatenstich oder die Grundsteinlegung des Zollamtes im Gewerbegebiet Güstner Straße erleben können, was ja auch nochmal eine Verbesserung für die Firmen ist, die da oben insbesondere im Gewerbegebiet sind. Ansonsten haben wir ja bekannterweise in den vergangenen Jahren 11 Eingemeindungen vorgenommen und die bestehen natürlich dann auch immer darauf, dass in ihren Ortschaften das, was im Gebietsänderungsvertrag steht, dann entsprechend passiert. Und ganz konkret wird es in diesem Jahr die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Freckleben geben. Wir werden auch an dem Dorfgemeinschaftshaus in Kleinschierstedt arbeiten. Es gibt nach dem ziemlich intensiven Streit, wollen wir nun zwei Feuerwehrdepots bauen oder eins für Drohendorf und Freckleben gemeinsam, den Baubeginn für das Feuerwehrdepot in Drohendorf. Und es wird für die Ortschaft Großschierstedt und Kleinschierstedt, die sich ja feuerwehrseitig zusammengeschlossen haben, dort werden wir also ein neues Mannschaftstransportfahrzeug und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug anschaffen. Ja, diese Worte, also die sind von der Länge her kaum noch zu toppen. Was ich damit aber eigentlich sagen will, dass es durch den Zusammenschluss von Großschierstedt und Kleinschierstedt, zumindest feuerwehrseitig, natürlich einfacher ist, eine Investition für zwei Orte zu bringen, als das natürlich jedes Mal einzeln der Fall sein muss. Also von daher bin ich denen dankbar, dass sie sich da so auch ziemlich geräuschlos verständigen konnten. In der Stadt Aschersleben selbst geht es, das heißt, angefangen haben wir damit schon im Jahr 2017, aber geht es jetzt darum, dass wir die Sporthalle der Grundschule Pfeilerkran, die ja abgerissen wird im Moment gerade, dass wir die neu bauen und auch vom Stephaneum die sogenannte Mensa, was die frühere Turnhalle war, die wollen wir im Jahr 2018 fertigstellen. Und dann geht es im Jahr 2018 auch noch um die Fertigstellung der Außenanlagen in der Grundschule Mehringen. Das ist ja eine Schule, die wirklich massiv von Schließung bedroht war. Und inzwischen liegen wir ja dort mit 93 Schülerinnen und Schülern eindeutig über der gesetzten Zahl von 60, sodass wir da also auch in guten Gewissens weiter investieren können. Das war also ist tatsächlich ein Beispiel für den erfolgreichen Kampf einer Schule. Und nicht nur um der Schule selbst willen, sondern wo sich dieser Kampf auch von da gelohnt hat, weil die Entwicklung das auch bestätigt. Bei den Straßen sind wir ja seit 2017 dabei, ich glaube, eine der schlimmsten Straßen der Stadt Aschersleben auszubauen. Die Westdorfer Straße und die Dugglerstraße waren ja da im Wettbewerb. Die Dugglerstraße ist nun inzwischen schon 3 Jahre fertiggestellt. Im Jahr 2018 wollen wir den 2017 begonnenen Ausbau der Westdorfer Straße vollenden. Und dann gibt es noch den Ausbau des Marktrings in Schackstedt, den wir ja auch noch mit Fördermitteln ausbauen können. Das sind so die größten Straßenbaumaßnahmen. Ansonsten gibt es noch an dieser oder jener Stelle den Ausbau der Straßenbeleuchtung, also in der Askainer Straße in Groß-Schierstedt und auch noch an einigen kleineren Stellen. Und wir sind dabei, das, was uns im Jahr 2011 ereilt hat bei dem Unwetter, also diese Erosionsschäden so nach und nach zu beseitigen. Das sind ja zum Teil ziemlich kräftige Maßnahmen. Und auch Vorbeuge zu schaffen für den Fall, dass sich so etwas wie das im Jahr 2011 und zum Teil, wenn man an den anderen Teil der Stadt denkt, im Jahr 2012 ereignet, uns zumindest vorbereitet trifft. Das sind so die wesentlichen Investitionen, die die Stadt im Jahr 2018 zu erwarten hat.
Damit geben Sie mir schon das Stichwort für meine nächste Frage, Herr Michelmann. Bei den vielen Bauvorhaben und den großen Projekten der letzten Jahre, wie zum Beispiel der Lager, ist viel Geld bewegt worden. Wie steht es denn aktuell um die Finanzen der Stadt Aschersleben?
Na, das ist ja so, das war immer meine Aussage, dass es in den Jahren 2008, 9, 10 im Wesentlichen darum ging, die Chancen auch zu nutzen, die sich geboten haben aus der Kombination von Landesgartenschau und internationaler Bauausstellung. Wir sind ja die einzige Stadt weit und breit, die tatsächlich diese Chance nutzen konnte, die Landesgartenschau und die internationale Bauausstellung gemeinsam zu nutzen für die Stadtentwicklung. Und der Schub ist ja auch in der Stadt angekommen und auch zu sehen. Hat allerdings gleichzeitig dazu geführt, dass wir in den Jahren nicht nur 42 Millionen investiert haben, sondern gleichzeitig unser Kreditvolumen um 20 Millionen ausgeweitet haben. Inzwischen sind wir dabei, unsere Schulden Jahr für Jahr um rund 1,5 Millionen Euro abzubauen. Das klingt erstmal gut. Es ist sogar so, dass dadurch, dass wir im investiven Bereich schon seit 3 Jahren keine Kredite mehr aufnehmen und wir an diesem Teilentschuldungsprogramm des Landes teilnehmen, die Schulden sogar um 3 Millionen ungefähr runterfahren können pro Jahr. Das einzige finanzwirtschaftlich wirklich, wirklich ernstzunehmende Problem ist, dass zur gleichen Zeit die Kassenkredite steigen. Das heißt, die Gesamtschulden sinken, aber die Struktur der Schulden verschlechtert sich. Das ist nicht gut. Und da ist es natürlich auf der einen Seite zu sagen und auch zu wissen, dass Deutschland, was Kassenkredite anbelangt, in Europa auf Platz 2 steht, also eine Platzierung, die man eher den Griechen und den Italienern dieser Welt zutraut. Aber da stehen wir, was die Kassenkredite anbelangt, auf Platz 2 in Europa. Und gemessen an dem, was in Sachsen-Anhalt an Kassenkrediten von den Kommunen aufgenommen wird, liegen wir also weit unter dem Durchschnitt. Also von daher ist die Situation nicht so toll. Aber gemessen an dem, was wir in Deutschland und Sachsen-Anhalt haben, liegen wir da durchaus im Streifen und sind trotzdem dabei, über Einsparmaßnahmen, insbesondere im Personalbereich, dafür zu sorgen, dass wir in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und dann auch nach und nach auf die Aufnahme von Kassenkrediten verzichten können.
Herr Michelmann, wie hoch ist denn der Schuldenstand der Stadt Aschersleben?
Na, das ist immer eine Frage, welchen Schuldenstand man jetzt annimmt. Wenn ich jetzt nur die reinen Investitionen nehme, lagen wir mal bei 66 Millionen, liegen jetzt, glaube ich, ungefähr bei 49. Wenn ich die Gesamtschulden der Stadt nehme, dann lagen wir mal bei 80 und liegen jetzt bei 71,5, glaube ich. Also Tendenz fallend.
Herr Michelmann, mal noch eine Frage zum Bereich der Finanzen. Landesweit haben die Kommunen ihre Art der Buchhaltung umstellen müssen, von der Kameralistik zur DOPIG. Viele Kommunen und auch Landkreise haben diesen Wechsel unterschätzt. Wie steht es da um die Stadt Aschersleben?
Na, wir haben ja im Jahr 2013 das erste Mal diesen doppischen Haushalt eingeführt, was ja als eine große Innovation und quasi für manchen fast wie eine Revolution gefeiert wurde gegenüber diesem ursprünglich kameralistischen Haushalt, also wenn man es mal übersetzt will, gegenüber der einfachen Einnahmen- und Ausgaberechnung. Der Vorteil der doppischen Buchhaltung ist, dass du jetzt die Abschreibungen darstellst und damit weißt, dass du sie auch erwirtschaften willst, wenn du keine Wertminderung haben willst. Das ist der Vorteil. Bis jetzt war das ja so, nehmen wir mal jetzt so ein Gebäude an wie das Besternhaus, mal ein angenommener Wert von 10 Millionen, dann stand im Haushalt plus minus null, weil du ja nichts ausgegeben hast, nichts eingenommen hast für das Haus, aber trotzdem sinkt ja der Wert des Gebäudes um 200.000 Euro pro Jahr oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn du weißt ja genau, wenn du 50 Jahre nichts machst, ist dann entweder das Gebäude zerfallen, das haben wir ja teilweise in der DDR auch erlebt, was passiert, wenn du die Abschreibung nicht erwirtschaftest, oder du musst eben Geld einsetzen oder musst Geld zurücklegen, um es dann investieren zu können, um das Gebäude in seiner Substanz erhalten zu können. Das kannst du jetzt mit Hilfe der DOPBIG relativ gut darstellen, ob du als Stadt dazu in der Lage bist oder nicht. Das finde auch ich positiv. Was ein großer Nachteil ist, dass der Haushalt jetzt teilweise solche Dimensionen angenommen hat und teilweise so komplex und teilweise so unübersichtlich geworden ist, dass es insbesondere für ehrenamtliche Stadträte oder Kreistagsabgeordnete schwer geworden ist, diesen Haushalt noch zu durchschauen und dann auch noch politisch zu steuern. Wir selbst beschäftigen uns ja in der Verwaltung, nachdem der Haushalt aufgestellt worden ist, jedes Jahr eine komplette Woche, jeden Tag 8 bis 10 Stunden damit und drehen dann die Zahlen um. Aber das kann ja kein ehrenamtlicher Stadtrat machen. Das kann man von denen auch nicht verlangen und das kann auch nicht die Lösung sein. Also von daher wünschte ich mir, dass es vielleicht eine Mischung gibt zwischen der Darstellung der notwendigen Abschreibung und einer größeren Klarheit im Haushalt. Vielleicht setzen sich die Gesetzgeber zu dem Thema nochmal hin. Das wäre jedenfalls im Interesse einer transparenteren Finanzpolitik in den Kommunen und auch im Interesse von mehr Spaß an der Arbeit, insbesondere für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, wünschenswert.
Herr Michelmann, aufgrund dieser neuen Art der Buchhaltung können Sie ja jetzt auch relativ genau beziffern, was die Stadt Aschersleben wert ist.
Ja, das haben wir auch ziemlich genau ermittelt. Die Stadt hat bei der Eröffnungsbilanz insgesamt ein Vermögen ausgewiesen von rund 261 Millionen Euro.
Sie haben vorhin grob aufgezählt, wo im neuen Jahr Gelder investiert werden. Unter anderem fließen hier auch Finanzen in den Bau von Sporthallen. Daher jetzt meine nächste Frage. Wie ist es um den Bereich der Bildung in Aschersleben bestellt?
Naja, wir haben uns ja im Rahmen der Ziele, die wir uns immer so langfristig stecken, auch gesagt, dass wir wollen, dass mindestens 80% der Eltern, Schüler, Lehrer und auch der Unternehmen das Bildungsangebot in Aschersleben gut oder sehr gut finden und haben eine Zustimmung von über 90%. Das ist ja so ein Indikator, über die wir ziemlich froh sind und haben ja trotzdem in den vergangenen Jahren nicht nur in die Infrastruktur in puncto Bildung oder in Richtung Schulen investiert, also Stichwort Stephaneum oder Stichwort Grundschule Pfeilergraben oder die Investitionen auch in die freien Schulen, die wir da gebracht haben, oder in den Kindergarten, sondern wir haben ja auch inhaltlich investiert. Und insbesondere, wenn man sich das Angebot im Besseren Park anschaut mit der Kreativwerkstatt, das ja Kinder vom Kindergartenalter bis zur Gymnasialstufe nutzen können, dann ist das ein Angebot, um das uns viele in viel größeren Städten als Aschersleben durchaus beneiden. Und ich bin mir auf der einen Seite sicher, dass die Kinder oder die Schulkinder der Stadt Aschersleben und auch die Kindergartenkinder dieses Angebot gern nutzen. Und wir sollten uns dessen manchmal aber auch selbstbewusst sein, dass das eine Chance ist, die wir hier haben, die auch in Sachsen-Anhalt nicht jeder hat.
Herr Michelmann, wo wir gerade über Kinder reden, wie entwickelt sich denn die Demografie in der Stadt Aschersleben?
Die entwickelt sich ganz anders, als von den sogenannten Experten des Finanzministeriums für die nächsten 25 Jahre vorausgesehen. Das heißt, wenn man nach diesen Experten gegangen wäre, dann wäre ja in den Schulen bald kein Kind mehr. Und zum Glück ist es tatsächlich so, dass diese Binsenweisheit zutrifft, Zukunft kann nicht gewusst werden, dass das so ist. Hat auf der einen Seite damit zu tun, dass wir ja eine Migrationsbewegung hatten, die vor 10 Jahren so niemand vorausgesehen hat. Und auf der anderen Seite gibt es einen Anstieg der Geburtenrate, die auch nicht vorgesehen war. Dazu kommt ein verändertes Schulsystem, das ja stärker als auf Inklusion setzt, als auf Abgrenzung. Und das alles führt dazu, dass wir entgegen der Prognose urplötzlich nicht weniger, sondern mehr Kindergärten und auch mehr Klassenräume wieder für Schulen in den allgemeinbildenden Schulen brauchen.
Herr Michelmann, für mich klingt das im ersten Moment jetzt so, als wäre das Schrumpfen der Einwohnerzahl der Stadt Aschersleben gestoppt worden.
Naja, mit dem Wurde bin ich immer vorsichtig. Es ist jedenfalls erstmal zum Stillstand gekommen. So wie das weitergeht, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, welche Einwanderungspolitik in Deutschland betrieben wird. Das ist ja noch nicht so richtig zu erkennen. Und ansonsten scheint es auch die Tendenz zu geben, dass in dem sogenannten flachen Land die zentralen Orte, wozu ja so ein Mittelzentrum wie Aschersleben in jedem Fall gehört, auch nochmal aus dem Umland Bevölkerung gewinnen. Das zu messen ist aber nicht so ganz einfach, da ja inzwischen zur Stadt Aschersleben auch die 11 Orte gehören, die inzwischen von der Stadt Aschersleben eingemeindet worden sind. Aber insgesamt ist auch da die Tendenz zu erkennen, dass es die Menschen stärker in die zentralen Orte zieht. Auch die älteren Menschen, weil die ja eben auch einfach noch so lange wie möglich am Leben teilnehmen wollen. Und das ist natürlich an abgeschiedenen Orten, wo weiter kein Leben, natürlich schwieriger als in so einer Stadt, wie es Aschersleben bieten kann. Und von daher haben wir also insgesamt auch das Wanderungssaldo jetzt mal unabhängig von der Migrationsbewegung, glaube ich, so ungefähr bei plus minus null bis ein leichtes Plus, glaube ich, beim Wanderungssaldo.
Gut, Herr Michelmann, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich hier genommen haben. Ich bin gespannt auf die vielen Aufgaben, die vor der Stadt und ihren Einwohnern liegen. Und ich hoffe, wir können uns tatsächlich in einem Jahr hier wiedersehen und dann die unterschiedlichen Aufgaben mit einem grünen Haken versehen.
Das hoffe ich auch.
Liebe Hörer, soweit unser Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben, Herrn Andreas Michelmann, zu den Zielen und Aufgaben des neuen Jahres und den Erfolgen des alten Jahres. Am Mikrofon für Sie war Kai Mehnert.